Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, es gibt einen Effekt, aber es reicht eben noch nicht aus.
Und zwar bei weitem nicht. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hat zusammen mit dem Umweltbundesamt nachgerechnet und sagt, das, was die Autohersteller auf dem Dieselgipfel vor ein paar Wochen an Maßnahmen angeboten haben, macht die Luft nicht sauber genug. Haben wir gleich gesagt, sagen Opposition und Umweltverbände. Das ist Thema jetzt im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Rund 5 Millionen Dieselautos wollen die deutschen Autohersteller mit einem Software-Update ausrüsten. Außerdem soll es Prämien geben für den Umtausch von älteren Dieseln. Das haben die Unternehmen vor 3 Wochen auf dem Dieselgipfel versprochen. Das Umweltbundesamt hat jetzt berechnet, dass sich die Luft in den Städten dadurch nur minimal verbessern würde. In 90 Städten liegt der Stickoxidwert im Moment über dem Grenzwert. In 70 davon wäre er auch nach den Umrüstungen weiter zu hoch. Deshalb müssten Hardware-Umrüstungen am Motor her. Ansonsten drohten Fahrverbote, sagt die Umweltministerin.
Wenn nicht schnell Verbesserungen erzielt werden, werden uns nationale Gerichte oder eventuell auch der Europäische Gerichtshof vorschreiben, was zu tun ist. Fahrverbote wären dann leider nicht auszuschließen. Aber ich sage auch, ich will weiter alles tun, um Fahrverbote zu verhindern.
Die Hardware nachzurüsten kostet pro Auto rund 1.500 Euro. 10-mal mehr als ein Software-Update. Die Autobauer sagen, das geht gar nicht bei allen Modellen. Und was die Umtauschprämien angeht, auch die helfen laut Hendricks wenig.
Wirklich hilfreich wäre die Umtauschprämie nur dann, wenn die alten Diesel durch niedrig emittierende Benziner, durch Gasfahrzeuge oder durch Elektroautos ausgetauscht werden.
Wer sich einen neuen Diesel kaufen will, der vor Fahrverboten sicher ist, der muss laut Hendricks bis Herbst warten, bis die Diesel mit den Euronormen 6D auf dem Markt sind. Für Jürgen Resch, den Chef der Deutschen Umwelthilfe, ist klar, 2018 kommen Fahrverbote für Diesel in deutschen Städten. Den Dieselgipfel selbst nennt Resch Blödsinn.
Eine reine PR-Maßnahme, die vor allen Dingen dazu dienen sollte, der Autoindustrie die Möglichkeit zu geben, Umweltprämien für den Kauf von Dieselfahrzeugen zu bewerben und dem auch noch einen halboffiziellen Anstrich zu geben.
Resch hat heute in der ARD die Autofahrer aufgerufen, sich gegen Manipulationen zu wehren.
Was wir, glaube ich, brauchen, ist tatsächlich ein Aufstand der Autofahrer, die eben zu ihrem Händler gehen und sagen, ich bin nicht länger bereit, mit einem schmutzigen Fahrzeug die Innenstädte zu verschmutzen.
Die Autobauer müssten gezwungen werden, entweder vernünftig umzurüsten oder den Kauf rückgängig zu machen, sagt Resch. Die Opposition verlangt mehr Druck von der Regierung auf die Autobauer. Die wiederum haben heute gesagt, dass sie keinen Anlass sehen, mehr zu machen als die versprochenen Software-Updates. Ob sich da bis zum nächsten geplanten Dieselgipfel im Herbst was tut, ist also eher fraglich.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Das Thema Diesel beschäftigt auch die User im Netz. Viele halten die Diskussion allerdings für überflüssig oder gar gefährlich. Heinz aus Vaux schreibt bei spiegel.de, die Luft in den deutschen Städten ist im Vergleich zu 1980 ultraparadiesisch. In Italien oder der gesamten Neu-EU juckt das Thema überhaupt niemanden. Das ist alles haushoch übertriebener Quatsch. Wahrscheinlich, um die Leute von den wirklich wichtigen Themen abzulenken. Ignaz B. meint bei Welt.de, wenn im Büro ein 20-mal höherer Stickstoffdioxidwert erlaubt ist als auf der Straße, dann kann man sich sicher sein, dass es sich hier um Hysterie und eine gezielte Kampagne handelt. Gerrit S. sieht darin vor allem Gefahren für die deutsche Industrie. Erst wenn die letzte Fabrik geschlossen, der letzte Acker verwaldet, das letzte Auto verschrottet ist, werdet ihr feststellen, dass man mit Biogemüse nicht seine Miete bezahlen kann. Andere User verlangen endlich klares Handeln der Politiker. Christiane Brunner schreibt bei Facebook, man bekommt jetzt eine Prämie, wenn man von Euro 4 auf Euro 6 wechselt. Das ist nicht nur umweltpolitisches Versagen oder ein Kniefall vor der Automobillobby, das ist echt eine Fair... 7H fährt selbst einen VW und schreibt bei spiegel.de, mein Verdacht ist, dass VW mit der Software einen großen Teil des Problems elegant versucht, auf den VW-Fahrer zu übertragen. Qualität egal, wenn's kaputt geht, soll der blöde Kunde zum Reparieren. Ich hoffe, dass die Verantwortlichen nicht von der Politik geschützt werden, sondern zur Strafe alles verlieren, was sie haben, außer einem VW-Charan.
Was sonst noch wichtig war?
Die deutsche Journalistin Meşale Tolu bleibt in der Türkei in Untersuchungshaft. Das zuständige Gericht in Istanbul hat das bei einer routinemäßigen Haftprüfung entschieden. Die Begründung der Richter laut Tholus Anwälten: Fluchtgefahr. Der Prozess gegen die Journalistin soll am 11. Oktober losgehen. Nicht in einem Gericht, sondern in dem Gefängnis, in dem auch der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel in Haft sitzt, sagt Korrespondent Frank Wiesner.
Dass der Prozess dort stattfinden soll, möglicherweise sogar hinter verschlossenen Türen, dass mit Meşale Tolu 17 weitere Menschen vor Gericht stehen, dass der Prozess nur 2 Tage dauern soll, all das sind Anzeichen einer vorgeplanten Aburteilung nach Regimevorgaben und deutet keineswegs auf ein rechtsstaatliches Verfahren hin, so Beobachter in der Türkei.
Heute will sich der deutsche Botschafter in der Türkei mit Tolu treffen. Er hatte gestern schon Deniz Yücel und den Menschenrechtler Peter Steutner in der Türkei im Gefängnis besucht. In Deutschland wird der Ton gegenüber der Türkei schärfer. Aus der SPD kommt jetzt die Forderung, türkische Vereine und Moscheen in Deutschland strenger zu kontrollieren. Außenminister Sigmar Gabriel und Justizminister Heiko Maas haben dazu einen Gastbeitrag bei Spiegel Online geschrieben. Darin sagen sie, man müsse aufpassen, dass muslimische Gemeinden nicht unter den Einfluss von Präsident Recep Tayyip Erdogan geraten. Wieder ein Angriff auf die Medien von US-Präsident Donald Trump.
Sie geben die Fakten nicht wieder. Sie wollen nicht berichten, dass ich mich entschieden gegen Hass und Gewalt ausgesprochen und Neonazis, weiße Nationalisten und den Ku Klux Klan stark verurteilt habe.
Der US-Präsident auf einer Großkundgebung in Phoenix in Arizona, hier in einer Übersetzung der ARD. Trump hat seine umstrittene Reaktion auf die rassistische Gewalt in Charlottesville verteidigt. Die Presse habe seine Aussagen nur falsch dargestellt, sagt er. Außerdem hat er sein Versprechen wiederholt, an der Grenze zu Mexiko eine Mauer zu bauen. Vor der Halle sind Gegner von Trump und die Polizei aneinander geraten. Medien berichten, einige Demonstranten hätten Steine und Flaschen geworfen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein. Nach den Anschlägen von Barcelona und Cambrils bleiben 3 der 4 Verdächtigen in Haft. Einer wurde wieder freigelassen, weil es zu wenig Beweise gab. Die Männer sind vermutlich die einzigen Überlebenden einer 12-köpfigen Terrorzelle. Einer von ihnen hat gestern vor Gericht bestätigt, dass die Zelle noch größere Anschläge geplant hatte, unter anderem auf die berühmte Basilika La Sagrada Familia in Barcelona. Die Verdächtigen hatten in einem Haus in Alcanar im Süden von Katalonien 120 Gasflaschen und Sprengstoff gehortet. Die Ermittler wollen jetzt herausfinden, ob die Gruppe international vernetzt war. Spuren führen nach Belgien und nach Frankreich. Seit heute Morgen 7 Uhr können 10 Millionen Menschen in Angola im Südwesten von Afrika ein neues Parlament wählen. Der bisherige Präsident José Eduardo dos Santos reagiert das afrikanische Land seit fast 40 Jahren und er will nicht wieder antreten. Viele Angolaner sehen in ihm den Mann, der das Land vom jahrzehntelangen Bürgerkrieg befreit hat. Menschenrechtler bewerten ihn anders, analysiert Deutschlandfunk Nova-Reporter Oliver Ramme.
Dos Santos war immer aalglatt, auch in diesen wenigen Interviews, die er gegeben hat. Der wirkt immer sehr generös, sehr reflektiert. Das heißt, er bietet im Prinzip auch ganz wenig Angriffsfläche für Menschenrechtler und NGOs. Die können dann nicht auf diesen Menschen zeigen und sagen, das ist ein richtiges Schwein. Das heißt, er hat da immer eine gute Fassade abgegeben. Auf der anderen Seite war er wahnsinnig korrupt. Er hat Angola immer als Selbstbedienungsladen verstanden. Er hat Kritiker verfolgt, die stecken im Gefängnis. Und am Ende bleibt er ein relativ positives Image. Er gilt gar nicht als so verhasst, denn er ist so ein bisschen der Friedensbringer gewesen.
Die Partei, die bei der Wahl die meisten Stimmen bekommt, stellt automatisch auch den Präsidenten. Die besten Chancen hat laut Experten der Verteidigungsminister, der wie der Präsident jetzt zur MPLA-Partei gehört. Zwischen 1975 und 2002 war in Angola Bürgerkrieg, ausgelöst durch Machtkämpfe zwischen der Regierungspartei MPLA und der konkurrierenden UNITA-Partei. In den letzten Jahren hat das Land viel Geld mit Ölexporten gemacht, bei der Bevölkerung ist aber kaum etwas davon angekommen. Ein Drittel der 25 Millionen Einwohner lebt in Armut. Die Kindersterblichkeit ist die höchste weltweit.
Was noch wichtig wird:
Bundesinnenminister Thomas de Maizière stellt morgen ein Projekt vor, das schon im Vorfeld für Diskussionen gesorgt hat. Es geht um einen Test zur Gesichtserkennung mit Videoüberwachung am Berliner Bahnhof Südkreuz. Das Projekt soll zur Terrorabwehr genutzt werden und herausfinden, ob Überwachungskameras und Computer die Gesichter von Fahrgästen automatisch erkennen können. Seit Anfang August wird das Projekt getestet, mit 300 Freiwilligen. Der Verein Digital Courage sagt, die Testpersonen können viel stärker überwacht werden, als sie das gedacht hätten. Der Verein fordert deshalb, dass das Projekt abgebrochen wird.
Und sonst in der Welt?
Venezuelas Präsident Nicolas Maduro will eine seiner bekanntesten Gegnerinnen über Interpol festnehmen lassen. Die ehemalige Generalstaatsanwältin Luisa Ortega war letzte Woche nach Kolumbien geflohen. Inzwischen ist sie weitergereist nach Brasilien. Maduro kündigte an, gegen sie einen Haftbefehl bei der internationalen Polizeibehörde Interpol zu beantragen. Er wirft Ortega Korruption vor. Auch 5 Richter aus Venezuela haben Zuflucht gesucht, und zwar in Chiles Botschaft in Caracas. Chile hat ihnen jetzt Asyl gewährt. Die Regierung forderte Venezuela auf, die 5 ausreisen zu lassen. Die Juristen gehören zu einer Gruppe von Richtern, die das demokratisch gewählte Parlament für den obersten Gerichtshof ernannt hatte. Maduros Regierung erkennt ihre Vereidigung aber nicht an und hat schon mehrere festnehmen lassen. In Saudi-Arabien ist ein 14-Jähriger festgenommen worden, weil er mitten auf der Straße zu Macarena getanzt hat. Der Junge wurde dabei gefilmt, das Video in sozialen Netzwerken tausendfach geteilt. Laut Polizei wird dem 14-Jährigen anstößiges öffentliches Verhalten und Behinderung des Straßenverkehrs vorgeworfen. Westliche Musik und Tänze sind in Saudi-Arabien tabu. Die Regierung verhaftet immer wieder Menschen, die sich nicht daran halten. Ob der Junge bestraft wird, ist aber unklar. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hat zuletzt angekündigt, sein Land etwas mehr für die Unterhaltungskultur zu öffnen. Pass auf, dass deine Verwandten kein Ebola verbreiten. Diesen Spruch soll der Trainer der englischen Frauenfußballnationalelf Mark Sampson einer Spielerin gedrückt haben. Die nigerianischstämmige Enyola Aluko sagte, dass das vor einem Spiel passiert ist, bei dem ihre Verwandten im Londoner Wembley-Stadion waren. Die Vereinigung der Profifußballer fordert deshalb, die Rassismus- und Diskriminierungsvorwürfe gegen Sampson nochmal zu untersuchen. Aluko wirft dem Trainer mehrere beleidigende Sprüche vor. Der englische Fußballverband untersuchte das bereits und sprach Sampson frei. Der Ebola-Spruch war allerdings kein Teil der Untersuchung.
Wissensnachrichten.
Das Leben kann manchmal sehr ungerecht sein. Die einen entspannen sich schon, die anderen lernen noch für ihre Klausuren. Aber was macht man, wenn der Prüfungsstress überhand nimmt und man die Nase so richtig voll hat? Britische Forscher empfehlen jetzt eine einfache, aber wirkungsvolle Methode, und zwar eine Geistreise in die persönliche Zukunft. Tobias Jopka aus den Wissensnachrichten, das klingt jetzt schon so ein bisschen esoterisch. Spirituell, hilft das wirklich gegen Stress im Alltag?
Ja, die Forscher sagen, das ist eine ziemlich effektive Methode. Bei Erwachsenen wusste man schon, dass es hilft, sich geistig von einer Stresssituation zu distanzieren und sich klarzumachen, dass diese Belastung vorübergeht. Die Forscher aus London haben jetzt untersucht, ob das auch bei jüngeren Menschen, also so zwischen 12 und 22 Jahren, klappt.
Und hat das funktioniert?
Ja, junge Leute können genauso gut auf Geistreise zum Stressabbau gehen wie ältere. Man macht sich dabei zunutze, dass psychisch gesunde Menschen meistens optimistisch in ihre fernere Zukunft blicken und denken, dass ihr Leben und ihre Gefühlswelt dann stabiler sind.
Und wie haben die Forscher das untersucht?
Sie haben die gut 80 Testpersonen zu ihrem Stressverhalten befragt erstmal. Dann wurden sie mit verschiedenen Szenarien konfrontiert. Einige davon waren negativ, zum Beispiel eine vergeigte Abschlussprüfung. Elektroden haben den Stresspegel der Testpersonen gemessen. Und den Leuten wurde dann gesagt, dass sie an einen Punkt in der Zukunft denken sollten. Und das hat ihnen in den negativen Szenarien tatsächlich geholfen, ihren Stress zu reduzieren.
Jetzt ist ja Zukunft ein ziemlich dehnbarer Begriff. Wie weit nach vorne muss ich mich denn in einer Stresssituation katapultieren?
Also bei der Studie kam raus, dass es am besten ist, an einen Tag in der ferneren Zukunft zu denken, also zwischen 1 und 10 Jahren. Wer nur dran gedacht hat, wie es ihm in einigen Tagen, Wochen oder Monaten gehen könnte, der hatte noch nicht genug Distanz zu den möglichen Auswirkungen der Stresssituation, also zum Beispiel einer Nachprüfung im Fall einer versemmelten Klausur.
Und an was genau sollte ich denken? Also, dass ich Chef einer Firma bin oder wie ich mit meiner Familie durch eine Blumenwiese laufe?
Also so konkret muss es gar nicht sein. Wichtig ist erstmal, dass du dir sagst, diese belastende Situation, in der ich gerade stecke, auch die geht vorüber. In einem Jahr erinnere ich mich vielleicht noch dunkel dran. In 10 Jahren ist der Stress längst vergessen. Es geht also darum, Distanz zu gewinnen, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Das funktioniert aber natürlich nur bei Stress, der keine langfristigen Auswirkungen hat. Wer zum Beispiel an einer chronischen Krankheit leidet, der wird damit keinen Erfolg haben.
Für Stress im weitesten Sinne sorgen auch Mücken, die Krankheiten übertragen. Die stehen nicht nur auf Blut, sondern auch auf süßen Blütennektar. Und diese Schwäche wollen sich Forscher jetzt zunutze machen.
Sie haben ein Gebräu vorgestellt, das den süßen Geruch der Pflanzen nachahmt, den die Mücken so unwiderstehlich finden. Allerdings ist das Gemisch mit einem Insektizid versetzt. Wenn die Mücken daran naschen, dann überleben sie es nicht. Normalerweise müssen solche Insektizide ja großflächig verteilt werden. Das hat den Nachteil, dass auch andere Insekten dadurch gefährdet werden. Bienen zum Beispiel. Das neue Mittel, das lässt das Insektizid dagegen nur frei, wenn die Mücken damit direkt in Kontakt kommen. Die Forscher hoffen, die Mücken damit so weit eindämmen zu können, dass Krankheiten wie Malaria oder Zika keine Chance mehr haben.
Kommen wir zur Frage, was bringt uns der Umweltschutz? Was ist der Wert der Natur? US-Forscher haben jetzt versucht zu beziffern, welchen Wert Bäume in großen Städten haben, also in den Megacities.
Dabei kam raus, dass jede Stadt durch ihre Bäume im Schnitt pro Jahr umgerechnet mehr als 420 Millionen Euro spart oder auf die Menschen umgerechnet 30 Euro pro Einwohner. Vor allem verringern Bäume die Luftverschmutzung und die Kosten für Heizung und Kühlung, weil sie im Sommer Schatten spenden und im Winter den kalten Wind abhalten. Aus Sicht der Forscher könnten Megacities diese Effekte noch um 85% erhöhen, indem sie alle freien Flächen mit Bäumen bepflanzen.
Wetter.
Auch heute Abend noch viel Sonnenschein, wenige Wolken und trocken. Die Temperaturen gehen in der Nacht runter auf 19 bis 13 Grad. Morgen wolkiger als heute, aber ähnlich warm. Bis 22 Grad im Norden und 28 im Süden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.